Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, der Crash ist wahrscheinlich, die Zeit steht noch nicht fest, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er passiert. Wie das praktisch aussehen wird, dass also Finanzinstitute bankrott gehen, dass Banken schließen, dass kein Geld mehr ausgezahlt werden kann, das Geld einfach fehlt im Kreislauf, dass nichts mehr das funktioniert oder die Sachen auf jeden Fall schlechter funktionieren bis gar nicht mehr. Was kann der Einzelne machen? Oder was ist sinnvoll? Was wäre sinnvoll zu tun?
Also mein erster Rat wäre an jeden, dass er erstmal sich seine eigenen Gedanken drüber macht und dass er einfach nur seinen gesunden Menschenverstand einschaltet. Weil alles das, was ich sage, habe ich nicht irgendwo nachgelesen, sondern das habe ich mir überlegt. Und man muss einfach nur überlegen, wie würde ein Neandertaler denken oder wie würde ein praktisch orientierter Mensch denken. Oder man kann sogar sagen, wie würde ein Tier denken. Ja, ein Tier, das weiß, dass es bald nichts mehr zum Essen haben wird, das wird eben einen Essensvorrat anlegen. Ja? Oder einen Trinkvorrat. Und so würde ich einfach mir überlegen, was ist das, was ich am dringendsten brauche. Und da kann man im Prinzip die Bedürfnispyramide nehmen. Das erste, wichtigste, an was ich am schnellsten sterben werde, das ist Luft. So, Luft kann ich mir nicht besorgen, ich kann mir Gasmasken besorgen, aber bei mir zumindest ist es so, wenn ich mir jetzt ein Szenario in der Ebene vorstelle, dass ich da ein paar Jahre mit einer Gasmaske rumlaufen muss, dann habe ich wirklich keinen Bock. Das heißt also dann, das mache ich nicht. Ja, also ich werde keine Gasmasken behalten. Aber der nächste Schritt für mich ist, das nächstwichtigste ist, dass ich Wasser habe. Und normalerweise kann man nicht so viel Wasser bevorraten, wie man vielleicht braucht. Ja? Also denke ich, ist es ganz wichtig, dass man Wasserreinigungsgerät hat in irgendeiner Form und eine Möglichkeit, wo man Wasser sammeln kann oder dass man weiß, wo eine Quelle ist. Das halte ich einfach nur für vernünftig. Das hat für mich jetzt mal noch gar nichts mit Angst. In dem, wie wir das heutzutage formulieren, diese negative Angst, sondern mehr den Aspekt von der ganz feinen Angst, die uns ein sehr guter Wegweiser ist für weise Voraussicht, für eine Nase haben für irgendwas. Das sind die feinen Nuancen von der Angst. Die Angst wird nur stärker, wenn man sie vorher nicht beachtet, wenn man sich nicht bewusst ist darüber, was will einem dieses Gefühl sagen, und wenn man es dann erst erkennt, wenn es schon ziemlich stark ist, dann wird die Angst eben unangenehm. Aber bei einer niedrigen Intensität ist sie ein absolut wertvoller Wegweiser und Kompass und Navigationsgerät. Ja. Und da ist es einfach nur intelligent. Oder als anderes Beispiel, wenn ich sehe, dass es geschneit hat im Winter auf dem Berg oben und ich eben weiß, dass irgendwann die Sonne wieder kommt, dann weiß ich, das Eis wird schmelzen und wird irgendeinen Weg suchen darunter den Berg. Und weil man weiß, dass Wasser nicht bergauf fließt, ist es anzunehmen, dass es bergab fließt. Und dann wird es nicht entlang eines Bergkammes entlang hinabfließen, sondern es wird in einem Canyon runterfließen. Also muss ich doch nicht meinen Holzstapel, den ich fürs nächste Jahr will, genau im Canyon aufbauen, sondern dann mache ich den einfach ein bisschen weiter oben. Das sind einfach nur so vernünftige Sachen. Da braucht man keinen Fachmann dafür, da muss man einfach nur ein bisschen drüber nachdenken. Dann kann man vielleicht nachgucken, was hat besonders viele Kalorien, was hat Vitamine und so weiter und so fort. Man kann sich das alles selber zusammenstellen. Ja, auf meiner Webseite sind auch ist so eine Checkliste drauf, aber im Prinzip ist das was man ganz alleine sich überlegen kann, was man da braucht. Es gibt übrigens auch von der Regierung eine Webseite, die dazu rät, dass man Vorräte hält und die haarklein mit Kalorienangabe und allem drum und dran vorschlägt, was man alles kaufen soll, dass man 14 Tage beispielsweise überleben kann. Wegen irgendwelchen Dingen. Also hat, die Webseite gibt es übrigens schon seit 4-5 Jahren. Ja? Also ich bin beileibe nicht der Einzige, der sagt, man sollte das tun, sondern die Regierung selber würde sich darüber freuen, wenn wir da uns selber versorgen könnten. So, also ganz normal, Luft, Wasser, Essen, dann braucht man es warm, damit man nicht auskühlt, und man braucht ein Dach über dem Kopf. Und alles andere sind wieder dann soziale Aspekte, die man jetzt nicht bevorratet. Ja. Aber das sind die Dinge. Ich würde zusehen, dass ich so eingestellt bin und so aufgestellt bin, dass wenn ein Crash wie auch immer passiert, dass der im tiefsten Winter passieren darf und ich eben trotzdem durchkomme.
Also einmal praktische Vorsorge für das tägliche Leben. Und die andere Sache ist ja, dass Menschen, die Geld haben, jetzt noch und das nicht nur in praktischen Sachen anlegen wollen und können, dass sie gerne das Geld, den Wert des Geldes erhalten wollen, auch wenn das Geld nichts mehr wert ist. Was empfiehlst du da?
Auch da ist es ganz anders wie früher. Früher habe ich wirklich Empfehlungen abgegeben, habe gesagt, mach so und so, weil mein Kalkulationsprogramm hat das und das rausbekommen. Und da ist das Risiko-Chancen-Verhältnis am besten. Auch da würde ich sagen, soll doch jeder zunächst mal ganz bodenständig nachdenken, was kann man mit was machen. Ich kann mir ein Haus kaufen. Beispielsweise, ja, dann habe ich was eine Materie ist sozusagen. Es ist kein Geldschein mehr, aber ich habe ein Haus. So, wenn ich ein Haus habe, was kann mir mit dem Haus passieren, wenn es einen Crash gibt? Und da muss man sich dann vielleicht auch ein bisschen tiefer damit befassen, deswegen rede ich da jetzt ein bisschen mehr drüber, weil vielleicht will nicht jeder sich so tief damit befassen. Wenn ich ein Haus habe und ich habe das Haus beispielsweise finanziert, dann hätte ich ja vielleicht 100.000 Euro Eigenkapital und noch 200.000 Euro Darlehen und die zahle ich jetzt schön ab und jetzt kommt der Crash. Wenn der Crash dazu führt, dass wir eine Abwertung bekommen für unseren Euro und der dann nachher nur noch ein Zehntel wert ist beispielsweise, dann könnte man sagen, okay, das ist zwar blöd, wenn man Vermögen hat, aber wenn man Schulden hat, dann ist das ja ganz toll, weil dann habe ich statt 200.000 Euro Schulden nur noch 20.000. Also kaufkraftsmäßig Schulden. Und wenn das so kommt, dann wird es auch im ersten Moment so sein. So, und jetzt muss man sich aber überlegen, die Regierung hat jetzt ein Volk zu regieren, was 90% von seinem Geldvermögen verloren hat. Das heißt, das ganze Geld, was für Renten auch irgendwie da wäre, für private Renten und so weiter und so fort, das ist alles im Eimer. Jetzt muss ich mir als Regierung doch was einfallen lassen, wo ich irgendwo Geld und Werte herkriege, damit es irgendwie finanziert werden kann, dass dieser immense Schaden, der da, sagen wir mal, 95% von meiner Bevölkerung passiert ist, dass das irgendwie ein bisschen ausgeglichen wird, dass die 5 oder 10%, die keinen so großen Schaden haben, dass die irgendwie solidarisch herangezogen werden. Und es werden all diejenigen sein, die noch Schulden haben. Die haben ja auf einmal einen irren Wertgewinn, ja? Während die anderen, die im Geldvermögen da waren, die haben ja einen irren Geldverlust. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass der Staat da zuguckt und sagt, habt ihr halt Pech gehabt, hätte ja jeder von euch sich ein Haus kaufen können und finanzieren können. Sondern ich vermute sehr stark, dass die Gewinner aus der Geschichte zu einem Solidaritätsausgleich herangezogen werden, und es ist gang und gäbe bei solchen Staatsbankrotten oder bei solchen Crashs, dass dann ein Lastenausgleich geschaffen wird von den Reichen oder von den dann Reichen oder von den Betuchteren oder die noch überhaupt was haben, in Richtung zu denen, die überhaupt nichts mehr haben. Und das sieht dann im Klartext so aus, dass man eine Zwangshypothek auf sein Haus kriegt und dann dieses Haus nochmal abzahlen darf. Ja, also das sollte man sich nichts vormachen. Und wenn man ein abgezahltes Haus hat, wird man wahrscheinlich auch einen Lastenausgleich kriegen. Und man kann sich nicht verstecken als Hausbesitzer. Das heißt also, ich werde gefunden, die schlagen das Grundbuch auf und zack, haben sie mich. Deswegen glaube ich trotzdem, dass es noch besser ist, man hat ein Haus, als man hat ein Geld gehabt. Aber man sollte jetzt nicht denken, dass das eine gute Idee ist, dass man sich hoch verschuldet und sich einen Haufen Immobilien kauft. Da wäre ich sehr vorsichtig. Ich zum Beispiel habe gar keine. Auch keine selbstgenutzte. Also Immobilie sollte man gut in sich hineinhorchen, ob man das tun will. Meine Stimme für mich sagt, mach's nicht. Wo ich ja sagen würde, das wäre ein landwirtschaftliches Objekt, entweder ein Schrebergarten oder ein Bauernhof oder sowas in die Richtung, wo ich dann gleichzeitig auch noch sowas wie Autarkie umsetzen kann. Und vielleicht eben auch mehrere Leute versorgen kann, als nur meine eigene Familie. Dann was haben wir noch für Möglichkeiten? Kunst, Oldtimer, die sind mobiler wie jetzt so ein Haus und die kann man vielleicht auch noch das eine oder andere Stück anonym einkaufen. Da sollte man sich aber ziemlich gut auskennen, weil sonst kann man auch große Verluste machen. Ja? Und man muss wissen, man kann von so einem Bild, das vielleicht jetzt 10.000 Euro kostet, einfach eine Ecke abschneiden und sagen, ich hätte da gerne jetzt einen Sack Kartoffeln dafür. So, wenn, dann muss man das ganze Bild hergeben und dann ist die Frage, ob der die Kartoffeln bereit wäre herzugeben, ob der ein Bild will und ob der den Wert von dem Bild erkennen kann. Also deswegen, also so zum Tausch ist das meiner Ansicht nach eher nicht so gut geeignet. Vielleicht ist es geeignet für die Zeit danach, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist und man hat dann sowas und dann die ganze Gesellschaft wieder sich gefunden hat und alles geht ungefähr seine Wege, dann wird es sicherlich irgendwann wieder Leute geben, die viel Geld für ein schönes Kunstwerk ausgeben möchten oder für einen Oldtimer. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber muss man einfach wissen, die Sachen sind groß, schwer, sperrig, empfindlich. Aber sie sind immerhin mobil, ja? Man kann sie irgendwo hin transportieren. Dann, wie gesagt, so landwirtschaftliche Sachen würde ich wirklich empfehlen, dass man nach dem Garten guckt oder irgend sowas, wo man zur Not auch noch eine zweite Unterkunft hat oder irgendwas anpflanzen kann. Und ansonsten fallen mir noch Edelmetalle ein, ja? Oder Industriemetalle, wertvolle. Seltene Erden oder sowas in die Richtung, finde ich ganz gut. Bei diesen Industriemetallen oder bei den seltenen Erden ist das Problem, die müssen eine besondere Reinheit haben und die brauchen immer ein Zertifikat, damit die Firma, die das verarbeitet, auch 100% weiß, dass es so rein ist. Und wenn ich jetzt irgendwoher für 100 Kilo solches seltenes Metall bekomme, und ich teile das in verschiedene Chargen auf, dann entweder passiert eine Unreinheit oder das Zertifikat gilt nur für die gesamte Charge. Und dann muss ich, wenn ich das eines Tages wieder verkaufen will, wieder eine Analyse machen lassen. Und ich brauche einen Zugang zu dem Markt. Das ist der Grund, warum ich das bisher noch nicht vertreibe. Weil das Einzige, wo man das realisieren könnte, wäre wieder in Hochsicherheitslager irgendwo in der Schweiz oder Zollfreilager. Und das, was ich dann bekäme, wäre wieder ein Stück Papier, ein Lagerschein. Aber wenn man in sich hineinhört und das Gefühl hat, das wäre eine gute Sache, dann soll man das bitte machen. Aber das biete ich jetzt nicht an, weil bei mir gibt es nur Dinge, die man wirklich dann auch nach Hause nehmen kann und was man physisch in der Hand hat. Und ansonsten gibt es eben die Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, Palladium. Und die haben den Vorteil, dass sie hohe Werte auf geringem Raum konzentrieren und dass man es relativ gut von A nach B transportieren kann. Und dass sie natürlich eine andere Akzeptanz haben, wie jetzt ein Bild oder einen schönen Teppich oder irgendwas in der Richtung. Und dann muss man auch wieder unterscheiden, möchte ich die Edelmetalle oder diese Wertgegenstände für die Zeit während des Crashes, also sagen wir mal für die 4 Wochen bis ein Jahr vielleicht, wo es nicht alles so rund läuft, möchte ich dafür die Edelmetalle und oder möchte ich sie für die Zeit danach, um dann wieder was aufzubauen. da gibt es dann einfach auch unterschiedliche Strategien, die man bedenken könnte.
Also während des Crashs sind wahrscheinlich kleine Münzen wichtig, ne? Wenn man eben Sachen einhandeln will damit, zu essen zum Beispiel.
Ja, also zum Handeln und zum Tauschen, da sehe ich eigentlich nur Silber, weil das weniger Wert auf einem bestimmten Raum birgt. Ich kann eine Münze, die, sagen wir mal, die 7 Gramm Silber hat, das wäre unser altes 5-Mark-Stück, das ist ja noch wirklich groß, das kann man wirklich gut in der Hand halten. Da könnte man selbst noch ein Fünftel oder so gut in der Hand halten als Tauschgröße. Und der Wert von so einem 5-Mark-Stück ist vielleicht 6 Euro im Augenblick, 6 oder 7 Euro. Wenn ich aber für 6 oder 7 Euro Gold kaufen wollte, könnte ich das in meiner Hand nicht mehr, das wäre ein Krümmel. Ja, das könnte ich nicht mehr halten. Das heißt also, die kleinste Einheit, die noch irgendwie auch nur ansatzweise Sinn macht, ist ein Gramm. Ja, und
in Bezug auf Gold.
In Bezug auf Gold, ja. Und selbst wenn man ein Zehntel Unze, was 3,11 Gramm wären, mal in der Hand hat, stellt man fest, das ist eigentlich zu klein. Das kannst du nicht gut in der Hand halten. Und so eine Zehntel Unze kostet schon 150 Euro etwa. Ja. Während so ein 5-Mark-Stück, was man wirklich noch gut in der Hand halten kann, das kostet halt nur 6 Euro. Soll einfach nur aufzeigen, dass das Tauschen von Dingen, die man vielleicht vergessen hat, jetzt schon vorzusorgen oder vielleicht damit man eine ärztliche Behandlung gibt, weil die kann man sich ja nicht auf Vorrat einkaufen, oder wenn man die Heizung kaputt geht, das kann man auch nicht auf Vorrat vorsorgen oder das Dach decken lassen muss. Für solche Sachen sollte man kleine Einheiten haben. Und da halte ich für Gold jetzt nicht für so besonders geeignet. Und für die Zeit danach, da wäre ich persönlich auch beim Gold der Meinung, dass je kleiner, umso besser, obwohl man Aufpreise bezahlen muss. Weil es könnte auch durchaus sein, dass wir nach so einem Crash ein Goldverbot bekommen. Und das kann man kurz so herleiten, warum das passieren könnte, wenn also jetzt der Staat crasht, weil das Vertrauen in die Währung verloren gegangen ist. Und fast nur aus dem Grund kann es crashen, weil die können ja so viel Geld nachmachen, wie sie wollen. Es kann eigentlich nur kaputt gehen, wenn wir unser Geld von den Banken wegnehmen und die diesen Darlehensvorgang nicht mehr, die Mindestreserve nicht mehr haben. Das heißt also, das Geld geht kaputt wegen uns, weil wir das Vertrauen entziehen. Wenn also dann deswegen eine neue Währung geschaffen werden muss, muss sich die Regierung ja überlegen, wie muss die Währung heißen und wie muss die Währung sein, dass meine Bevölkerung mitspielt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn man die Währung nur D-Mark 2 nennt beispielsweise oder Mark oder irgendwas, nicht ganz reicht, damit die Bevölkerung Vertrauen hat. Vor allem, wenn dann wieder genau der gleiche Mechanismus eintritt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die wieder genau der gleiche Mechanismus einführen werden, weil das ist ja eine dermaßen eine Goldgrube, dass dieses Recht werden sich diejenigen, die das Recht heute haben, nicht nehmen lassen, außer wir stehen auf. Und ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, wirklich aufzustehen. Weil das ist unbequem. Da muss man was tun. Da muss man auf Dinge verzichten. Kann aber auch Spaß machen. Auf jeden Fall, dann könnte es sein, dass die Regierung sagt, wir haben eine goldgedeckte Währung wieder oder eine goldteilgedeckte Währung. Es könnte sein, dass dann zum Beispiel bei dem 100-Euro-Schein oder 100-Mark-Schein 20 Euro Gold gedeckt wären, ja, damit der nicht nur das Papier wert ist, sondern dass man sagen kann, okay, da ist auch noch ein Wert dahinter. Und dann muss aber der Staat dieses Gold besitzen, der muss es haben. Und weil er es nicht hat, muss er es kaufen. Und wenn es der Staat kauft auf dem freien Markt, dann muss er viel bezahlen. Also wird er das Gold bei seiner Bevölkerung einkaufen. Wahrscheinlich für einen schlechten Preis.
Oder einfach einziehen, ne? Ist ja auch schon passiert in der Geschichte, dass Gold einfach abgegeben werden musste oder so ein Druck ausgeübt wird, ein moralischer Druck.
Sein kann alles, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es nicht ganz undenkbar, dass es ein Goldverbot gibt, ja? Oder eine Goldabgabepflicht. Und in Amerika war das von 1933 bis 1978, also ganz schön lange Zeit. Und da muss man sich dann überlegen, für den Fall, dass es bei uns passiert, wie mache ich das dann? Der erste Schritt ist, dass man das Gold anonym eingekauft hat. Dann weiß es der Staat nicht, dass man es hat. Dann hat man die Wahl, ob man es abliefert, weil man ein braver Bürger ist, oder ob man es behält, weil man kein braver Bürger ist. Wenn man es behält, will man es aber auch vielleicht nicht 40 Jahre rumliegen haben, sondern irgendwas damit anstellen. Und da stelle ich mir einfach vor, es ist schwieriger, ein Kilo Barren außer Landes zu transportieren, als wie kleine, alte, schrumpelige Münzen, die gar nicht weiter im Geldbeutel auffallen. Ja? Oder Goldschmuck war auch nicht verboten. Wenn man den Schmuck ganz billig einkauft, also zum Grammpreis, ist es wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Idee. Dann hängt man sich das Ding einfach um und sagt, das ist meine Kette, und dann geht man ins Ausland und da verschaut man es dann. Wäre eine Möglichkeit. Ja, also kurz und klein, bei Gold würde ich auf jeden Fall bei ziemlich kleinen Einheiten bleiben. Also irgendwas zwischen 1 und 10 Gramm vielleicht. Das ist aber das Ergebnis meiner Überlegungen. Und wenn man sich seinen eigenen Kopf macht und seine eigenen Überlegungen macht, kommt man vielleicht auf ein anderes Ergebnis. Jedenfalls, wenn die Einheiten relativ groß sind und ich hätte jetzt zum Beispiel nur Ein-Unzen-Stücke, dann kann ich halt mit einem Ein-Unzen-Stück nicht eine beliebig kleine Sache einkaufen, weil wenn ich die wirklich dringend brauche, dann knöpft der mir auch diese eine Unze ab. Hätte ich aber nur eine Viertelunze, dann wäre er auch vielleicht mit einer Viertelunze zufrieden. Deswegen halte ich es für wichtig, dass man kleine Einheiten hat. Thank you.